SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Patrick Bartarilo. Guten Abend. Heute mit einem Mann, der Schulleiter ist und dessen Schule von der Flutkatastrophe vor einem Jahr zerstört wurde. Das vergangene Jahr hat er damit verbracht, trotzdem den Unterricht an seiner Schule und das Schulleben möglich zu machen. Hallo und herzlich willkommen, Heribert Schieler.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Guten Abend.
Herr Schieler, Sie sind Schulleiter eines Gymnasiums im Ahrtal, des Ahre-Gymnasiums in Bad Neuenahr-Ahrweiler, ein Jahr nach der Flutkatastrophe. Also bei dieser Katastrophe, wo das Gymnasium zum großen Teil zerstört wurde. Wo unterrichten Sie denn heute?
Wir haben eine Ersatzschule bekommen, eine Containerlösung im Industriegebiet der Gemeinde Grafschaft. Und haben da auf einem Gelände von etwa 20.000 Quadratmetern eine komplette Schule erstellt bekommen. Mit Mensa, mit Sporthalle, mit naturwissenschaftlichen Fachräumen. Und darüber sind wir sehr, sehr glücklich.
Also Sie unterrichten jetzt in Containern. Ist das so ein anderes Gefühl für die Schülerinnen, Schüler, für die Lehrer?
Es ist schwer vorstellbar, dass man das gut findet. Aber nach unserem Werdegang nach der Flut war das für uns das Größte, dass wir wieder einen Platz haben und das war der Himmel auf Erden. Und wir müssen uns da einrichten. Es gibt keine Alternative dazu und so sehen das auch die SchülerInnen. Und wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir diese Lösung gefunden haben.
SWR 2 Tandem. Bei uns ist Heribert Schieler. Er ist Schulleiter einer Schule im Ahrtal, einer von 17 sogenannten Flutschulen, also Schulen, die bei der Flutkatastrophe vor einem Jahr teilweise oder ganz zerstört worden sind. Herr Schieler, erinnern Sie sich denn noch, wie Sie Ihre Schule, das Ahr-Gymnasium, damals das letzte Mal vor der Flut verlassen haben? Was haben Sie denn da als letztes gemacht?
Ja, da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Es war so gegen 3:30 und das Besondere an dem Tag war eben, dass es unfassbar viel geregnet hat und jeder im Ahrtal wusste, das wird Hochwasser geben. Nur die Frage war natürlich, wie viel wird da kommen? Und ich bin dann auch durch das Ahrtal nach Hause gefahren, weil ich hinten in der Eifel wohne und habe mir das mal angeschaut. Also 3:30 konnte man dann noch ganz ohne Probleme durch das Ahrtal fahren. Und erst im hinteren Ahrtal, da wurde es dann schon doch leicht prekär, dass die Straßen schon überflutet waren. Und ich bin natürlich mit dem Gefühl nach Hause gekommen, da wird was auf uns zukommen. Also die Keller werden schon volllaufen heute Nacht.
Wann haben Sie denn gemerkt, dass das jetzt Hochwasser ist, aber Hochwasser eines wirklich historischen Ausmaßes, also eine echte Flutkatastrophe?
Das habe ich erst am nächsten Tag mitbekommen, also ganz früh morgens um 6 Uhr klingelt mein Handy und eine meiner Sekretärinnen war an der anderen Seite und sagte, Herr Schieler, machen Sie sich keine Gedanken, wir haben überlebt. Und ich hatte überhaupt keinen Plan, was das heißen soll und habe dann nachgefragt. Und erst da wurde mir klar, dass da was ganz, ganz Schlimmes passiert sein muss in der Nacht.
Ich muss kurz fragen, Sie wohnen aber dann auch auf der Höhe oder irgendwie an einem Ort, wo...
Ja, also ich wohne also oberhalb von Schuld, auf 600 Meter Höhe, ja. Aber 2 Kilometer den Berg runter bin ich dann in Schuld und den Ort kennt ja mittlerweile jeder, glaube ich, auf der Welt.
So, jetzt sind da nun wirklich schlimme Dinge passiert, vor allem ja in dem Landkreis, in dem Ihre Schule liegt, Herr Schieler, sind damals durch die Flut 134 Menschen gestorben. Mehr als die Hälfte der Toten stammte aus der Stadt, in der sich das Gymnasium befindet, dessen Schulleiter Sie sind, aus Bad Neuenahr-Ahrweiler. Waren denn unter den Todesopfern eigentlich auch Schülerinnen und Schüler Ihrer Schule oder Lehrer?
Ja, das war die größte Sorge der ersten Tage, weil man konnte ja nichts in Erfahrung bringen. Es gab keine Medien, es gab keinen Strom, es gab kein Internet, kein Mobilfunk. Es war sehr, sehr schwierig und bis wir alles klären konnten, am Ende kam dann dabei heraus, dass wir Gott sei Dank alle mit dem Leben davon gekommen sind, dass niemand in der Form zu Schaden gekommen ist. Allerdings haben natürlich ganz viele ihre Heimat verloren, ihre Wohnung, ihr Haus, ihre Existenz und auch ihre kompletten Erinnerungen, die sich darin befunden haben.
Jetzt stelle ich mir als Laie erstmal vor, dass Sie quasi sofort zu Ihrer Schule hingefahren sind, um da nach dem Rechten zu schauen. Das ging aber wahrscheinlich gar nicht.
Ja, da stellen Sie es richtig vor. Das war mein erster Gedanke. Bin sofort ins Auto und wollte los, aber ich können Sie sich vorstellen, ich bin nicht weit gekommen, weil da mittlerweile schon alles abgesperrt war und man einfach richtigerweise auch gar nicht ins Ahrtal runterfahren konnte. Sodass alles ziemlich im Unklaren war noch am ersten Tag und man erst so peu à peu von zurückkehrenden Feuerwehrleuten und so erfahren hat, was da eigentlich passiert ist und welche Dimension die ganze Sache hat.
Man will ja handeln, das stelle ich mir jetzt auch so vor, man will irgendwas tun. Gab es denn was Sie da überhaupt tun konnten, ganz am Anfang, in den ersten Stunden oder Tagen?
Ja, also in meiner Funktion als Schulleiter konnte ich nichts tun. Ich habe dann da geholfen, wo ich wohne, und man hat dann den Menschen unten im Tal geholfen. Wir haben also mit unserem Verein dafür gesorgt, dass Essen in ausreichendem Maße runter ins Tal kommt, dass die Hilfskräfte versorgt werden und die Einwohner. Und das war unsere Tätigkeit, mit der wir uns das erste Wochenende eben eingesetzt haben dafür.
Stimmt es, dass Sie auch selber was gebacken haben? Also richtig handangelegt, mitgebacken?
Ja, also ich habe backen lassen von den Frauen in unserem Backesverein. Und meine Aufgabe war es dann, die fertigen Pizzen, die wir gebacken haben, dann ins Tal runterzufahren. Weil wir so ein bisschen geländegängiges Auto haben. Das war zu der Zeit auch zwingend notwendig, wenn man ins Ahrtal wollte, weil man teilweise durch den Wald fahren musste, um da überhaupt hinzukommen.
Jetzt nehmen Sie uns mal mit, als Sie dann doch zum ersten Mal zum Gymnasium gefahren sind. Also wann war das und wie haben Sie den Ort erlebt?
Ja, das war in der folgenden Woche montags. Ich musste mich erst darum kümmern, dass ich eine Ausnahmegenehmigung bekommen habe, dass ich durch die Polizeisperren durchgelassen wurde. Ich bin dann so um die Mittagszeit nach Ahrweiler runtergekommen. Man kann sich das nicht vorstellen, dass man da einfach mal hinfährt. Das war eine Odyssee und es waren ja überall Berge von Müll und zerstörten Autos. Das war ein ganz großes Problem. Und natürlich lagen die ganzen Straßen schon voll mit Hausrat, der einfach aus den Häusern gebracht wurde. Schlamm, Hausrat. Und wir kamen dann in die Mittelstraße. Meine Frau hat mich begleitet und wir fuhren da durch. Und wir waren fassungslos. Man kann das gar nicht beschreiben. Sowas hat noch nie jemand von uns gesehen. Das kannte man nur aus Bildern, aus der Tagesschau, aus Kriegsgebieten. Es standen Häuser ohne Vorderwände, wie Puppenstuben in der Straße. Und ja, die Zerstörung war also unfassbar. Und als wir dann zur Schule kamen, die Schule durfte nicht betreten werden noch. Das hat noch länger gedauert, weil wir die ganzen Dächer voller Photovoltaik haben und niemand genau wusste, ob die noch aktiv sind oder nicht. Deshalb musste da erst für Sicherheit gesorgt werden, bevor die Schule betreten werden durfte, weil die ja immer noch voller Wasser stand.
Als Sie da mal drin waren in der Schule, was haben Sie denn da gesehen? Also gibt es ja vielleicht einen Raum, einen Ort, der Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben ist, jetzt auch was die Verwüstungen angeht, die da angerichtet wurden?
Nee, die Verwüstungen waren großflächig, also die waren überall. Also das, man findet dafür keine Worte. Das einzige Bild, was ich als erstes gesehen habe, also wir hatten im Schulhof solche Beton-Tischtennisplatten, wie sie fast jede Schule hat im Schulhof. Und auf dieser Tischtennisplatte stand ein Audi Q5. Da konnte man sich vorstellen, wie hoch das Wasser war. Der wurde angeschwemmt und ist da hängen geblieben. Und
dann stand er da. Was lag da auf der Tischtennisplatte?
Ein Audi Q5.
Ach, ein Auto tatsächlich.
Ein Auto, ja. Ein großer SUV stand einfach auf der Tischtennisplatte.
Wahnsinn. Okay, also verkehrte Welt.
Ja, ja, ja.
Ja, haben Sie dann auch mal Räume betreten in der Schule, also zum Beispiel die Chemieräume, das Musikzimmer und da auch gesehen, was die Flut da angerichtet hatte, ganz konkret mit dem, was ja Schule ausmacht?
Ja, also das war besonders tragisch. Also eigentlich war alles tragisch, aber das hat natürlich unglaublich wehgetan. Wir hatten die Chemie- und Biologieräume waren 4 Wochen fertiggestellt. Die waren also top neu, auf dem neuesten Stand mit allem, was man sich so als Lehrer, was das Lehrerherz wünscht und das Schülerherz. Und die waren wieder total zerstört. Unser Musikraum, der sich im Keller befindet, der war natürlich bis zur Decke im Wasser gestanden. Und wir hatten eine super gute Musikfachschaft haben, die da auch sehr viele Konzerte und Dinge organisiert. Und wir hatten so einen schönen Clubraum, sagen wir mal. Da konnten so 100 Leute rein, so ein kleines Theater und jede Menge Musikinstrumente. Und das war eben alles komplett zerstört. Es ist sehr schwierig mit Worten zu beschreiben, was man da empfunden hat, weil dafür gibt es eigentlich keine Worte.
Ja, man merkt Ihnen aber doch sehr deutlich an, wie Sie es mitgenommen hat damals. Wie ist es denn mit den Schülern? Sie haben gerade die Schülerherzen angesprochen. Wann haben Sie denn zum ersten Mal eine Schülerin und Schüler getroffen und wie ging es denen?
Ja, wir haben dann auch angefangen, die Schule zu säubern. Man muss sich ja vorstellen, dass das komplette Gelände, die ganze Schule, war ja überzogen mit etwa 30 Zentimeter hohem Schlamm. Das war das Erste. Und wir haben dann auch noch die Möbel gerettet, die man im Obergeschoss noch retten konnte und haben sie in unsere neue Schule gebracht. Ja, das ist sehr unterschiedlich. Sagen wir mal so, etwa ein Drittel unserer Schüler war direkt betroffen. Das heißt, die haben in der Nacht um ihr Leben gefürchtet und haben alles verloren. Und die anderen 2 Drittel lebten eben außerhalb des Flutgebiets. und waren nur indirekt betroffen. Aber irgendwie ist natürlich jeder betroffen im Ahrtal von dieser Sache, ob er jetzt nachts auf sein Haus weggeschwemmt wurde oder ob er nur in der Nähe wohnt, weil jeder kennt jemanden, jeder ist mit irgendjemand befreundet, den es getroffen hat. Und ja, die ersten Wochen, muss ich Ihnen sagen, hatte ich auch jedes Mal ein total schlechtes Gewissen, wenn ich ins Ahrtal fuhr, weil ich aus meinem warmen Bett kam und ich konnte wieder duschen und hatte eine ganz normale Wohnung und fuhr dann 5 Kilometer runter ins Tal und stand dann im Kriegsgebiet und habe das ganze Elend gesehen.
Ja, es begannen dann die Sommerferien sofort. Es klingt jetzt nicht danach, als hätten Sie sehr ruhige, entspannte Sommerferien verbracht, in dem Wissen, dass da keine Schule mehr ist, in die Sie nach den Sommerferien zurückkehren können.
Nein, also ich will jetzt nicht jammern, aber Ferien hatten wir schon in dem ganzen Jahr nicht mehr, weil es war immer unglaublich viel zu tun und zu planen. Natürlich ging das dann in den Sommerferien los, es fand dann direkt ein Treffen statt mit der Ministerin und allen SchulleiterInnen dieser betroffenen Schulen, wo dann Pläne versucht wurden, sich zu überlegen erstmal. Es war ja eine unvorstellbare Situation. Über 6.000 Schüler hatten keine Schule mehr. Wohin damit? Gibt es irgendeine Chance nach den Sommerferien, da wieder zu starten? Und diese Fragen, die mussten natürlich alle in den Ferien geklärt werden und so, dass auch unsere umliegenden Partnerschulen da auch natürlich stark davon betroffen waren.
SWR 2 Tandem, heute mit Heribert Schieler. Er ist Schulleiter eines Gymnasiums im Ahrtal. Durch die Flutkatastrophe wurden der komplette Keller und das Erdgeschoss der Schule mit allen Einrichtungen und Materialien komplett zerstört. Herr Schieler, die Flut ist damals kurz vor den Sommerferien vergangenes Jahr über das Ahrtal hereingebrochen. An Ihrer Schule, dem Ahr-Gymnasium, wussten an die 900 Schülerinnen und Schüler nicht, wo sie nach den Ferien hin sollten. Wie war denn dann der erste Schultag nach den Ferien? Also wie und wo konnten die Schüler denn tatsächlich zum Unterricht gehen, am Unterricht teilnehmen?
Ja, das war schon ganz speziell. Also im Laufe der Ferien hat sich dann herauskristallisiert, dass wir nach Remagen gehen, an die IGS. Nun ist ja da auch schon eine große Schule mit 800 Schülern, so etwa, denke ich mal. Und da war natürlich nicht Platz für uns beide. Also hat man gesagt, okay, die IGS am Vormittag und das Ahr-Gymnasium am Nachmittag. Nun sind wir eine Ganztagsschule und da reicht eben der Nachmittag eigentlich nicht, um den ganzen Unterricht abzubilden. Und es war auch nicht ausreichend Platz genug da, damit die ganze Schule untergekommen wäre. Also mussten wir wieder wie zu Corona-Zeiten in den Wechselunterricht. Das heißt, eine Woche die Kleinen und eine Woche die Oberstufe. So haben wir uns dann bis zum Winter durchgeschlagen, sage ich mal, mehr recht als schlecht. Aber die ersten Wochen war auch gar nicht an Unterricht zu denken. Es gab so viel aufzuarbeiten und auch die Unsicherheit bei uns als Lehrer, auf welche Schüler treffen wir, in welcher Verfassung sind sie. Wir sind ja keine Traumatherapeuten. Gott sei Dank hatten wir Hilfe aus ganz Deutschland von Psychologen, von Schulpsychologen, die uns da unterstützt haben und auch ständig vor Ort waren und Ansprechpartner für die SchülerInnen waren. Und das hat uns natürlich sehr geholfen. Und dann sind wir unendlich dankbar über die große Hilfsbereitschaft aus ganz Deutschland, was auch die Spenden anging. Also wir verfügten dann schon über so viele Spendenmittel, dass wir auch jederzeit Exkursionen, Klassenfahrten und sowas ganz kurzfristig finanzieren und organisieren konnten. Und das war hervorragend.
Gibt es denn so einen Moment, an den Sie sich erinnern in den ersten Tagen oder Wochen, wo Sie das Gefühl haben, da ist eine Begegnung mit einer Schülerin, einem Schüler, wo Sie wirklich so begriffen haben, was das mit denen angestellt hat, diese Zeit der Flutkatastrophe?
Ich kann mich gar nicht an ein bestimmtes. Es waren so viele und so viele unterschiedliche und man konnte das gar nicht mehr sortieren. Man hat so viele furchtbare Geschichten gehört und hat immer gedacht, so schlimmer kann es nicht mehr werden. Und dann wurde das doch nochmal getoppt von irgendeinem anderen Erlebnis. Und die ersten Wochen war das gar nicht so schlimm, sage ich mal. Die Stimmung im Ahrtal war erstaunlich gut, ja, weil die Hilfswelle so groß war und alle Leute hatten was zu tun. Man konnte den Müll wegräumen, sage ich einfach mal so salopp. Das war die Hauptaufgabe. Die Depression und die Schwierigkeiten, die tauchen jetzt erst auf. Jetzt, denke ich mal, so nach einem Jahr stellt man doch immer mehr fest, dass die Frustration groß wird, dass es nicht in diesem Tempo, wie man es im Sommer angeschlagen hat, dass es auch in diesem Tempo weitergeht, sondern dass alles viel länger dauert und das Ziel noch lange nicht in Sicht ist.
Gehen wir nochmal zurück in die ersten Wochen und die ersten Monate nach den Sommerferien. Jetzt sind Sie als Schulleiter wieder an diese Schule zurückgekehrt, also auch mit dieser sehr schwierigen Situation, halbtags in Remagen, halbtags Online-Unterricht von zu Hause. Wie haben Sie denn versucht, da eine Normalität zu schaffen, so ein Gefühl von Normalität, das ja eine Schule auch braucht, in einer Situation, in der ja alles unnormal ist?
Ja, also ich als Schulleiter, das hört sich immer so an, als wäre ich da der große Macher und alle hören auf mich. Ich habe eben auch ein ganz, ganz tolles Kollegium, die da mindestens genauso viel gearbeitet haben, wenn nicht sogar noch mehr im zwischenmenschlichen Bereich, die sich um ihre Schüler gekümmert haben, die Dinge organisiert haben, die Empathie aufbringen, die sich auch um Probleme gekümmert haben. Und das ist eben die Basis für die ganze Sache. Also, dass wir auch als Schulgemeinschaft eben wieder zusammengehalten haben und dieses Gemeinschaftsgefühl eben uns auch dann durch diese Zeit getragen hat.
Gab es Momente, wo Sie selbst das Gefühl hatten, jetzt wird es mir aber auch zu viel, alles, was da auf mich einprasselt, die Rolle, die ich erfüllen muss? Was hat denn in solchen Momenten Ihnen an Kraft geben können?
Also wie gesagt, dass wir alle an einem Strang ziehen und alle in die gleiche Richtung gehen und es da keine Diskussionen gab, sind das jetzt Überstunden oder ist das dieses oder jenes, das gibt einem die Kraft und man denkt da auch gar nicht drüber nach, weil es gab zu der Zeit überhaupt keine Alternative. Und wie gesagt, man ist im Traum nicht auf die Idee gekommen zu sagen, oh, geht's uns jetzt schlecht, weil man Tausende von Menschen gesehen hat, denen es viel, viel schlechter ging. Ja. Und in dem Falle ging's uns gut. Wir hatten eine trockene Schule, wenn auch mit all den Schwierigkeiten, die damit zusammenhingen. Aber wir waren nicht mehr in Lebensgefahr. Das muss man einfach so krass sehen. Die Relationen haben sich schon sehr, sehr verschoben.
Jetzt gibt es ja trotz allem auch ganz banale Aspekte, die man dann bewältigen muss. Also zum Beispiel war ja die Infrastruktur im ganzen Ahrtal nicht intakt. Das ist ja auch teilweise bis heute so. Wie sind die Schüler denn eigentlich in die Schule gekommen?
Ja, das war natürlich bei der Flut ein riesiges Problem. Ein Großteil unserer Schüler ist, also alle die gerade auch aus diesen zerstörten Gebieten kamen, die sind immer mit der Bahn gekommen. Nun gibt es kein einziges Bahngleis mehr im Ahrtal bis nach Bad Neuenahr. Die Bahn ist also zu 100% zerstört. Und ja, dann kann man sagen, ja, dann kann man sie ja mit dem Bus transportieren. Aber dazu braucht man Straßen, die waren auch kaputt. Also die Infrastruktur, unsere Schüler hatten teilweise, wenn sie überhaupt die Chance hatten, zur Schule zu kommen, Anfahrtswege von über 2 Stunden für 4 Stunden Unterricht und dann auch wieder 2 Stunden zurück. Und die Busbeförderung von Schülern ist ja in Deutschland ein bundesweites Problem. Das ist ja, das funktioniert ja in Friedenszeiten, sage ich schon mal, schon sehr, nicht besonders gut. Auch funktioniert auch bis heute bei uns nur sehr schleppend und das ist also ein gesondertes Problem.
Diese Situation mit der Übergangsschule, so haben Sie es ja genannt, also dieses Vormittags-Online-Unterrichten von zu Hause aus, nachmittags in Remagen, das klingt ja schon auch sehr schwierig. Was hat Sie denn da jetzt auf einer ganz banalen Ebene am meisten genervt?
Ja, es ist so schwierig war es von der Organisation her gar nicht, weil wir ja schon 2 Jahre Corona-Erfahrung hatten. Da war das ja unser Tagwerk, ja, dass die Schüler dauernd zu Hause waren oder nur im Wechselunterricht zur Schule kommen konnten. Also wir hatten eigentlich auch eine ganz gute digitale Infrastruktur. Aber unsere Schüler hatten ja die Infrastruktur großteils auch nicht mehr, ja, weil eben natürlich diese Infrastruktur auch zerstört war. Die hatten keine Hardware, die hatten keine Internetanschlüsse mehr, der Mobilfunk ging mehr oder weniger schlecht, also so, dass man auf dieses Fernunterrichtmodul auch nicht zurückgreifen konnte. Aber wir haben uns dann einfach gesagt, also in dieser Phase ist jetzt Unterricht, wir machen, was irgendwie geht. Und was nicht geht, geht halt nicht. Wir müssen schauen, dass unsere Kinder gesund bleiben und irgendwie durch diese Situation durchkommen, damit wir, wenn wir dann wieder eine Schule haben, wieder möglichst viel Normalität liefern können.
SWR 2 Tandem. Bei uns ist Heribert Schieler, Schulleiter einer Schule im Ahrtal, einer von 17 sogenannten Flutschulen, also Schulen, die bei der Flutkatastrophe vor einem Jahr teilweise oder ganz zerstört worden sind. Herr Schieler, wenn Sie heute in Ihr Gymnasium gehen, dann gehen Sie ja wieder in eigene Räume zum Glück. Es ist allerdings nicht das eigentliche Schulgebäude. Die Arbeiten sind da noch lange nicht abgeschlossen. Es sind einige 100 Container am Ende eines Industriegebiets, knapp 4 Kilometer entfernt von dem alten Schulgebäude. Wie hat sich das denn angefühlt, als Sie da im Januar diesen Jahres zum ersten Mal Unterricht hatten? Also was hat da überwogen? War das so ein bisschen melancholisch oder war das Freude?
Also ich kann mich noch sehr gut erinnern, es war der 3. Januar, es war, als wir begonnen haben, es war ja noch stockfinster, es hat geregnet, so ein bisschen geschneit auch, es war tierisch kalt und ich bin seit 35 Jahren jetzt Lehrer und ich kann Ihnen sagen, ich habe noch niemals in meinem Leben Schüler gesehen, die sich so auf die Schule gefreut haben. Das war eine unfassbare Stimmung. Alle waren glücklich, auch mein Kollegium, auch die LehrerInnen. Alle haben sich einfach nur gesagt, es ist so schön, endlich wieder eine Schule zu haben.
Also gar nicht wichtig, dass es dann jetzt Container sind, in die man da reingeht. Es ist dieses Gefühl von Normalität kann wieder stattfinden.
Ja, also so schlimm sind Container ja nun auch nicht. natürlich war unsere alte Schule schon ein bisschen wohnlicher, schöner. Aber wir haben es warm, wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben ein perfektes WLAN. Das hatten wir in unserer alten Schule gar nicht, aber das ging hier im Industriegebiet deutlich besser. Ja, also dass es sogar Vorteile gab teilweise. Und wir versuchen uns jetzt eben auch auf lange Sicht hin einzurichten. Wir hatten jetzt Projekttage, wo wir begonnen haben, die Schule zu verschönern, auch künstlerisch tätig zu sein. Und da waren tolle Projekte dabei, die die Schüler umgesetzt haben. Und diesen Weg gehen wir weiter, weil die Perspektive ist schon, dass wir da noch einige Jahre bleiben müssen.
Machen Sie es mal anschaulich für die Hörerinnen und Hörer. Also was heißt das denn, aus Containern eine Schule zu bauen? Also man hat erstmal so von außen gesehen, so das Gefühl ist wie bei Lego-Spielen, man muss das irgendwie so hochbauen. Wie sieht's aus? Ist da alles, was Sie haben wollen? Ist die Sporthalle da, die Mensa?
Ja, es ist alles da, nicht ganz so perfekt, wie wir das gerne hätten oder wie wir das gewohnt waren. Es ist natürlich kein festes Haus. Die Räumlichkeiten sind warm, sind hell, aber sie sind auch laut. Wir haben eine Sporthalle, in der man aber halt auch nicht alles machen darf. Ballspiele und so sind eben nicht erlaubt, weil die Sicherheit darin nicht so gewährleistet ist wie in einer richtigen Sporthalle. Wir haben eine Mensa, in der aber richtig gekocht wird, in der wir eine vollständige Küche haben. Und wir haben jetzt noch ein großes Zeltbau, also so ein Messebau, muss man sich das vorstellen. Da werden jetzt noch 6 naturwissenschaftliche Fachräume auf vollem Niveau eingebaut für Chemie, Physik, Biologie. So dass wir dann eigentlich schon von den Räumlichkeiten, von der Funktionalität schon eine voll funktionierende Schule haben, in der wir auch alles unterrichtlich anbieten können, wie wir das anbieten müssen.
Wie ist es denn mit Ihnen? Also haben Sie als Schulleiter jetzt auch wieder einen Ort, ein Büro, Ihr eigenes Büro, in dem Sie sich wohlfühlen, wo Sie wissen, wo alles ist, wo Sie auch gerne jemanden empfangen, zum Beispiel neue Lehrkräfte?
Ja, ich habe jetzt auch wieder ein Büro. In der Zeit in Remagen hatte ich nur einen Stuhl in einem Container, weil da kein Platz mehr für mich war. Da habe ich viel im Homeoffice gearbeitet dann und bin nur zur Schule gekommen, wenn Not am Mann war, dass man mich gebraucht hat. Jetzt haben wir haben wieder ein Lehrerzimmer, wir haben ein Sekretariat. Also wir haben die Infrastruktur, die man sich so in der Schule vorstellt und die man gewohnt ist, die ist hier auch vorhanden.
Sie haben es ganz eindrücklich beschrieben, wie Sie alle da im Januar zum ersten Mal wieder hinkamen und einfach so ein Grundgefühl von Erleichterung und Freude über Normalität da war. Hat das denn gehalten? Also ist da so ein positiver Schulalltag entstanden oder hängt das Provisorische so ein bisschen über allem wie ein Damoklesschwert?
Nein, also wenn ich mit SchülerInnen rede, und das tue ich ja sehr häufig, dann überwiegt das Positive, weil jeder einfach erkennt, dass es keine Alternative dazu gibt und dass wir es noch eigentlich ganz gut haben, dass wir jetzt nicht auf irgendeiner Baustelle uns professorisch behelfen müssten. Es hätte ja auch die Möglichkeit gegeben, eventuell auf unserem Schulgelände Container aufzustellen und das Obergeschoss noch zu nutzen und so. Das hat man aber relativ schnell verworfen, weil die Schäden einfach zu groß sind, dass man das parallel hätte fahren können. Und von der Warte aus ist da einfach der Pragmatismus Bahn gebrochen, dass man sagt, okay, das ist es jetzt und jetzt müssen wir schauen, dass wir die Situation so gut wie möglich meistern und es uns so angenehm wie möglich hier heimisch gestalten.
Jetzt sind Sie ja trotz allem eine Schule, also es muss was gelernt werden, gerade zum Beispiel von den Abiturienten. Und das letzte Schuljahr war ja nun sehr ungewöhnlich, also Flut, Corona, all diese Dinge. Da gibt's ja jetzt sicher auch viel Stoff nachzuholen. Also mussten Sie da auch bestimmte Prioritäten setzen, zum Beispiel auf einen bestimmten Teil des Stoffs verzichten? Ich habe zum Beispiel gelesen, dass das Alte Testament nicht mehr ganz so wichtig war wie sonst.
Na, das war jetzt ja nur so ein Spruch. Natürlich haben wir im ersten Halbjahr haben wir gesagt, es macht jetzt keinen Sinn in dieser Professorin Schule, wo wir nur 4 Stunden Unterricht haben, dann Sport und Kunst zu unterrichten. oder Religion, sondern wir haben uns gerade in der Oberstufe bei den Abiturienten und so auf die Schwerpunktfächer, auf die Leistungsfächer konzentriert, dass da auch die Leistungen gebracht werden konnten. Die mussten ja auch Noten liefern, die dann abiturrelevant sind. Und da haben wir eben bestimmte Dinge bevorzugt und andere dann vernachlässigt. Aber im Großen und Ganzen sind wir ganz gut durch die Situation durchgekommen. Unsere Abiturienten, die erhalten ja jetzt am kommenden Mittwoch ihre Abiturzeugnisse. Wir machen ja erst im Sommer Abitur, weil wir G8 GTS-Gymnasium sind. Und das ist eigentlich alles gut gegangen und die Ergebnisse waren auch sehr zufriedenstellend.
Jetzt haben wir über viel Schwieriges gesprochen und wie Sie sich da so rausgearbeitet haben und versucht haben, so eine neue Normalität aufzubauen. Was war denn jetzt seit dem Einzug in diese Containerschule so der schönste Moment für Sie in diesem Jahr an der Schule?
Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Es gab ganz viele. Es sind die vielen kleinen Momente. Es ist einfach insgesamt, dass wir eine gute Stimmung haben. Es wird viel gelacht. Die Kinder sind fröhlich. Und das ist eigentlich das Wichtigste, dass wir eine positive Grundstimmung in der Schule schaffen können. Weil die Schüler verbringen bei uns den ganzen Tag bis 16 Uhr. Und dann haben sie wenigstens in dieser Zeit hoffentlich viele positive Erlebnisse. Und die Schule hat ja mittlerweile auch für die Kinder einen vollkommen neuen Stellenwert bekommen. Da in ihrem Privatleben ja alles weggebrochen ist, was wegbrechen kann. Es gibt keine Sportvereine mehr, es gibt keine Jugendclubs mehr, es gibt keine kirchlichen Gruppen mehr. Also die komplette Freizeitgestaltung der Kinder ist ja auch mit zerstört worden. Und deshalb hat die Schule jetzt einen sehr, sehr hohen Stellenwert auch in diesem Bereich.
Wir spielen jetzt nochmal Musik und zwar den Titel With a Little Help from My Friends von Joe Cocker. Den haben Sie sich gewünscht. Hat es auch so ein bisschen was mit der Unterstützung zu tun, die Sie da erfahren haben? Dieses A Little Help from My Friends?
Ja, klar. Es ist aber auch wirklich ein absolutes Lieblingslied von mir, weil ich Joe Cocker heißen ihn nicht liebe.
What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you feel? All I need is my brother.
SWR 2 Tandem, heute mit Herbert Schieler. Er ist Schulleiter eines Gymnasiums im Ahrtal, das bei der Flut vor einem Jahr fast völlig zerstört worden ist. Herr Schieler, Sie sind 1998 ans Ahr-Gymnasium gekommen, zunächst als stellvertretender Schulleiter, später als Schulleiter. Was machen Sie denn am 21. Juli?
Tja, da gehe ich in Ruhestand.
Da findet die Entlassfeier für Sie statt. Wie denken Sie denn an diese Zeit im Moment? Also was überwiegt da, auch so Wehmut oder Freude?
Also richtige Freude nicht, Wehmut. Natürlich bin ich jetzt auch froh darüber, dass ich nicht mehr arbeiten muss. Aber die Wehmut ist natürlich auch groß, weil ich war jetzt 25 Jahre an der Schule knapp und habe natürlich ganz, ganz verrückte Zeiten mitgemacht. Wir haben uns unglaublich entwickelt und ich habe unglaublich viele Menschen kennengelernt. Und diese persönlichen Beziehungen auch zu meinem Kollegium, mit denen ich ja jeden Tag zusammen war, das wird mir natürlich schon fehlen. Aber jede Zeit hat eben auch ihr Ende und meine Nachfolge ist gut geregelt, sodass ich dann auch gehen kann, aber der 21. wird schon ein schwieriger Tag, denke ich mal.
Nehmen wir mal den Anlass auch mal als einen Grund zurückzublicken. Sie haben Deutsch und Sport auf Lehramt studiert. Warum sind Sie denn eigentlich Lehrer geworden? Also war das so ein Traum, den Sie schon immer hatten oder wollten Sie vielleicht auch eigene, eher schlechte Erfahrungen aus der eigenen Schulzeit als Lehrer da nochmal korrigieren?
Ich kann es eigentlich gar nicht genau sagen. Irgendwann war dieser Wunsch da, dass ich unbedingt Lehrer werden wollte. Und hinterher oder später, als es dann wirklich aktiv wurde, ich meine, meine Eltern waren nicht begeistert davon, dass ich Lehramt studieren wollte. Das war so eine Zeit, die 80er Jahre. Die hatten zu mir gesagt, du kannst auch sofort den Taxiführerschein machen oder eine Kneipe aufmachen. Das ist der typische Weg von Lehramtsstudenten. Aber ich habe mich dann doch nicht beirren lassen und hatte dann auch ein bisschen Glück und habe auch sofort eine Stelle bekommen. Aber so die Motivation war, dass ich auch als Schüler, ich war jetzt nicht der ganz große Überflieger in der Schule und auch ein schwieriger Schüler, glaube ich. Das ist aber auch durch die Zeit bedingt. Also man war ja damals schon ein schwieriger Schüler, wenn man nur mal versucht hat, eine eigene Meinung zu haben. Und das war ja in den 60er, 70er Jahren nicht so gewünscht in der Schule. Und da habe ich mir gedacht, also das kann ich sicherlich mindestens genauso gut, aber ich glaube, bin fast davon überzeugt, dass ich es viel besser kann. Und deshalb bin ich dann Lehrer geworden und hatte Glück, dass ich wirklich den Beruf machen konnte, den ich wollte und der mir auch meine ganze Berufszeit viel, viel Freude gemacht hat und den ich mit, glaube ich, auch mit viel Leidenschaft und Freude ausgeübt habe, ja.
Stimmt es denn, dass Sie als Lehrer ein Herz für die faulen Schülerinnen und Schüler haben?
Ja klar, die fleißigen die Schüler, die brauchen mich ja nicht.
Ach so.
Sie müssen ja sich um diejenigen Schüler kümmern, die machen ja immer viel mehr Arbeit. Klar, die was drauf haben, aber es mit der Motivation nicht so ganz hinkriegen. Und das, weil ich konnte mich da auch gut reinversetzen. Ich habe als Junger auch, also Fußball war mir schon wichtiger als die Schule, aber man muss da einen guten Mittelweg finden. Und deshalb habe ich mich auch immer denjenigen ein bisschen näher gefühlt und zugehörig gefühlt und versucht habe, sie dann doch auf den richtigen Weg zu bringen.
Ich finde das schon besonders und auch wohltuend, dass Sie da so offen drüber sprechen, über Ihre eigenen Mängel als Schüler. Ist das was auch gut funktioniert dann, wenn Sie selbst Lehrer sind und die Schüler einfach merken, das ist jemand, der spricht offen über solche Sachen? Der ist nicht perfekt?
Ich glaube schon, man muss so ein bisschen autistisch sein und authentisch, nicht autistisch. das ist etwas, was die Schüler sofort merken. Meint der es ehrlich da vorne oder ist er nur ein Schwätzer? Und das ist auch das, was die Schüler von einem Lehrer erwarten, dass er gerecht ist und dass er ehrlich mit ihnen umgeht und ihnen auch manchmal was Unangenehmes sagen muss, aber immer respektvoll.
Jetzt haben Sie sich irgendwann entschieden, Schulleiter zu werden. Das ist ja gar nicht so ein Job, den heutzutage so viele Menschen machen wollen. Da sind ja ganz viele Stellen vakant. Warum wollten Sie denn damals?
Ich weiß gar nicht, ob ich so wollte. Das hat sich irgendwie so im Laufe meines Berufslebens irgendwann ergeben. Ich weiß noch genau, ich war als junger Lehrer, da war ich vielleicht 2, 3 Jahre und da hat mir ein damaliger Schulleiter, hat mich beurteilt und hat gesagt, Herr Schieler, Sie sind noch ganz frisch. Könnten Sie sich denn mal vorstellen, auch später mal Leitungsaufgaben zu übernehmen? Und da habe ich spontan gesagt, niemals, Herr Buhr. Ich bin Lehrer geworden, weil ich mit Schülern zu tun haben möchte und unterrichten, aber doch nicht, um hier Formulare auszufüllen und Stundenpläne zu kreieren und solche Dinge. Aber wie es oft kommt im Leben, man irrt sich auch manchmal und dann passieren Dinge und dann macht man es doch und ich habe es auch nie bereut.
Jetzt steht der Ruhestand demnächst an bei Ihnen. Hat sich das nochmal verändert für Sie durch die Flutkatastrophe, was Sie jetzt machen werden, auch nach wie Sie die Zeit füllen werden nach der Pensionierung?
Ach, das ist die Frage, die ich ständig gestellt bekomme und die ich nur sehr ungern beantworte, weil ich mache mir da gar keinen Kopf drum, was ich machen werde. Das wird wie alles in meinem Leben irgendwie passieren und ich werde nur nicht mehr arbeiten gehen, aber irgendetwas tun werde ich auf alle Fälle. Was das dann sein wird, das wird die Zeit bringen und ich bin da sehr offen für alles, was da kommen wird.
Jetzt nähern wir uns dem Ende der Sendung. Zum Schluss nochmal die Frage, gehen Sie denn manchmal an dem alten Schulgebäude vorbei? Wie sieht es denn da gerade aus?
Ja, ich bin immer hin und wieder nochmal unten, weil ja viele Fernsehteams vorbeikommen und Radiosender, die das alles nochmal sehen wollen und da auch filmen wollen. Und es sieht aus jetzt, unsere Schule, das Erdgeschoss und der Keller, sieht sehr bunkerartig aus, weil alles entfernt wurde. Da sind keine Fenster mehr drin. Es ist ein absoluter Rohbau und mittlerweile hat man sich an den Anblick gewöhnt und man stumpft dann mit der Zeit so ein bisschen auch ab. Also man könnte ja auch nicht jedes Mal da in Tränen ausbrechen, wenn man da hinkommt oder so. Das wäre jetzt auch nicht ganz förderlich. Aber es ist auch dann immer wieder schwer zu ertragen und man sagt, was ist hier nur passiert? Wie konnte denn das passieren? Also verstehen kann man es bis zum heutigen Tage nicht.
Herbert Schieler, Ihnen alles Gute. Schön, dass Sie da waren.
Ja, vielen herzlichen Dank, dass ich da sein durfte.
Das war SWR2 Tandem. Die Redaktion hatte Martina Kögel, in der Technik Florian Janssens und mein Name ist Patrick Bartarilo.